Wer von Ihnen hat sich noch nicht die Frage gestellt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann beten Sie in diesem Zusammenhang mit großer Ernsthaftigkeit zu Gott, Herr, lass mich deinen Willen für mein Leben erkennen. Viele Christen sprechen hier auch von der sogenannten Führung durch Gott. Gottes Willen zu erkennen bedeutet dann so viel wie seine Führung im Leben zu begreifen. Ich hoffe, die Andacht hilft Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Willen für Ihr Leben klar zu sehen. Mein Name ist Jörg Werenberg. Das Thema der heutigen Radioandacht lautet: Gottes Wille für dein Leben ist ein offenes Geheimnis. Der Bibeltext, der der Andacht zugrunde liegt, ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 17. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes: Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern wie weise Menschen. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid daher nicht dumm, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Gottes Wille ist etwas, das die ganze Welt umspannt. Gott hat einen Plan, der die ganze Menschheit und ihre gesamte Geschichte betrifft. Gleichzeitig ist Gottes Wille konkret mit dem einzelnen Leben von jedem von ihnen verknüpft. Gottes Wille hat mit ihrem persönlichen Leben zu tun. Darauf möchte ich in einem ersten Punkt eingehen, den ich so überschreiben möchte: Gottes Wille betrifft die Art, wie du lebst. Paulus schreibt in Vers 15: Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Wir denken vielleicht, wenn es um Gottes Willen in unserem Leben geht, dann geht es um etwas Besonderes. Nun, es ist klar, dass Gott jeden von uns gemäß seinem Plan ganz speziell führt. Aber die Führung durch Gott sieht in der Regel ziemlich normal aus. Gottes Wille betrifft die Art, wie wir in unserem Alltag leben. Es geht in der Führung durch Gott nicht um aufsehenerregende Wendungen im Leben, die das tägliche Leben überhöhen. Gottes Wille bezieht sich auf unseren alltäglichen, den ganz normalen, in Anführungsstrichen, Lebenswandel. Wenn ich Gottes Willen für mein Leben erkennen möchte, geht es vor allem darum, seinen Willen in vielen konkreten Lebenssituationen nachzuvollziehen und umzusetzen. Wenn Sie sich also fragen, geschieht in meinem Leben Gottes Wille, dann suchen Sie nicht nach irgendwelchen verborgenen Führungen Gottes, dann schauen Sie darauf, ob sein offenbarter Wille in Ihrem Leben Wirklichkeit ist. Spiegelt sich in Ihrem alltäglichen Verhalten der Wille Gottes wider? Paulus geht davon aus, dass dies nicht automatisch geschieht. Das wird an seiner Aufforderung deutlich: Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Paulus hält ja in seinen Briefen die Gnade Gottes hoch, und das tut er auch im Epheserbrief, etwa Kapitel 2, Vers 8. durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar mittels des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Paulus würde also niemals behaupten, dass Christen auf der Grundlage ihrer Werke errettet werden. Aber für ihn ist klar, dass diejenigen, die Gott errettet hat, von ihm mit einem neuen Leben beschenkt werden. Gott vergibt ihnen alle Sünden. Er nimmt sie an als seine Kinder, das heißt, er adoptiert sie in seine Familie hinein. Er schenkt denen, die an Jesus Christus glauben, den Heiligen Geist. Durch ihn verändert er die Gesinnung und das Verhalten von Christen nach und nach. Und diese Veränderung zeigt sich zwar nicht auf vollkommene Weise, aber sie ist doch mehr oder weniger sichtbar. Sie zeigt sich im alltäglichen Leben. Dies geschieht gemäß dem Grundsatz, den Paulus im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 so zum Ausdruck bringt: Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns in Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, im Voraus vorbereitet, auf dass wir es tun. Von Gottes Seite her ist uns das alltägliche Leben nach seinem Willen bereits gegeben. Wir sind aber Menschen und keine Maschinen, die programmiert worden sind. Wir sind zu bewussten Entscheidungen aufgerufen. Diese Entscheidungen vollbringen wir nicht aus eigener Kraft, sondern Gott befreit uns dazu durch seinen Geist. Dies geschieht unter anderem auch durch klare Aufforderungen, die sich aus dem Glauben an Jesus Christus ergeben. Dies ist eine Art, wie Gott unserem Leben seinen Willen aufprägt, die Aufforderung. Daneben hat Gott auch andere Mittel, vom Evangelium her, unsere Gesinnung und unser Verhalten zu prägen. Zu diesen Mitteln gehören die Ermutigung, der Trost, die Ermahnung, die Zurechtweisung, manchmal sogar die Warnung. Und es sind eben auch Aufforderungen allgemeiner Art, durch die Gott uns prägt. Unser ganzer Mensch mit seinem Fühlen, Denken und Wollen wird da von Gott mit einbezogen. Also, Gottes Wille für ihr Leben betrifft die Art, wie sie leben. Sie sind aufgerufen, sorgfältig darauf zu achten, wie sie im Alltag leben, damit Gottes Wille in ihrem Verhalten Wirklichkeit wird. Gottes Wille für dein Leben ist ein offenes Geheimnis. Die Betonung hier im ersten Punkt liegt darauf, dass Gottes Wille für sie in der Regel nicht in verborgenen Führungen liegt, die sie ergründen müssten. Gottes Wille betrifft ganz konkret ihr Verhalten im alltäglichen Leben. Das alltägliche Leben von Christen ist aber nicht normal. Es ist in vielen Bereichen nicht normal, wenn es darum geht, was Nicht-Christen für normal halten. Christen können sich in einigen Bereichen nicht am Alltagsleben von Nicht-Christen orientieren. Nicht-Christen leben nicht bewusst nach dem Willen Gottes. Daher können Christen sich häufig an ihnen kein Vorbild nehmen. Vielmehr müssen sie es erlernen, Gottes Willen in ihrem alltäglichen Verhalten Wirklichkeit werden zu lassen. Dazu gehört dann, dass sie bestimmte kulturelle Prägungen einmal in Frage stellen. In unserer Wohlstandsgesellschaft, in Deutschland etwa, gilt der Umgang mit Geld und Besitz, wie viele ihn pflegen, den meisten Menschen als normal. In Wirklichkeit aber ist es eine Form von Götzendienst, die hier betrieben wird, wenn man bedenkt, was Paulus an einer Stelle sagt: Habsucht ist Götzendienst. Um schlechte kulturelle Prägungen zu erkennen und abzulegen, braucht es Weisheit. Um eine Neubewertung durchzuführen und sein Verhalten zu ändern, braucht es Weisheit. Darauf möchte ich in einem zweiten Punkt eingehen. Gottes Wille ist, dass du dich im Alltag weise verhältst. Paulus schreibt in Vers 15b: Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern wie weise Menschen. In der Bibel ist ein weiser Mensch dadurch gekennzeichnet, dass er in der Lage ist, in den vielen konkreten Lebenssituationen das Richtige zu tun. Die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Mensch weise wird, ist die, dass er nicht von sich eingenommen ist. Ein weiser Mensch hält sich nicht selbst für klug. Er weiß, dass er dumm handelt, wenn er sich nach seinem eigenen Willen richtet. Ein weiser Mensch weiß, dass er klug wird, wenn er durch Gott Belehrung erfährt. Ein weiser Mensch richtet sein Leben und sein Verhalten an Gottes Offenbarung aus. Da die Bibel aber sehr umfangreich ist, ist es nicht so einfach, aus ihr Grundsätze für das eigene Verhalten abzuleiten, sondern man muss die Mitte der Heiligen Schrift verstehen. Die Mitte der Heiligen Schrift, das ist das, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus getan hat. In ihm hat Gott seine Weisheit auf überragende Art gezeigt. Ein Mensch handelt dann weise, wenn er das, was Gott in Christus getan hat, versteht und auf sein alltägliches Leben und Verhalten anwenden kann. Es ist hilfreich, das, was Paulus mit einem weisen Leben vor Augen hat, vom Epheserbrief her zu erschließen. Also, wie hat Gott in Christus seine Weisheit offenbart? Worin besteht diese Weisheit? Welche Folgen hat das für mein alltägliches Leben in Weisheit? In Kapitel 1, den Versen 8 bis 10, spricht Paulus im Epheserbrief zum ersten Mal von Weisheit. Er schreibt dort: Gott hat uns seine ganze Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war, nämlich unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Gott hat uns Weisheit gegeben, sein offenbartes Geheimnis zu verstehen. Worin besteht das Geheimnis, welches Gott uns dadurch verstehen ließ, dass er uns Weisheit schenkte? Das Geheimnis, das Gott offenbart hat und uns erkennen ließ, lautet so: unter Jesus Christus als dem Oberhaupt des Universums sollte alles zusammengeführt und vereint werden. In ihm sollten die einen, die Gott berufen hat, Gottes grundlose Gnade erfahren. Die anderen, die sich dieser Gnade verschließen, sollten in Christus Gottes strafende Gerechtigkeit erfahren. Halten wir hier eines fest: Wir sind weise, wenn wir erkennen, dass Jesus der Mittelpunkt des ganzen Universums ist. Und wir handeln weise, wenn unser Verhalten darauf ausgerichtet ist, die Einheit zu bewahren, die Gott durch Jesus Christus in der Gemeinde geschaffen hat. Die zweite Stelle im Epheserbrief, wo Paulus auf die Weisheit zu sprechen kommt, ist in Kapitel 1, den Versen 17 bis 19. Er schreibt dort: Ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Paulus setzt hier etwas voraus, nämlich: Wir haben in uns kein Vermögen, das zu erfassen, was Gott in Christus getan hat. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns durch seinen Geist Weisheit gibt, um zu ermessen, was Gott in Christus vollbracht hat und in der Folge an uns tut. Halten wir hier Folgendes fest: Wir sind weise, wenn Christus und sein Werk für uns überragende Bedeutung hat. Und wir sind weise, wenn wir erkennen, dass Gott in uns und unter uns in der Gemeinde mit einer unvorstellbar großen Kraft am Werk ist. In Kapitel 3, den Versen 9 bis 10, schreibt Paulus zum dritten Mal im Epheserbrief von der Weisheit Gottes. Er sagt dort: Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Also, die christliche Gemeinde ist Zeugnis für die Weisheit Gottes. Sie veranschaulicht die Kraft, mit der Gott in Christus gehandelt hat. Denn sie ist eine Vereinigung von Menschen, die durch nichts anderes zusammengehalten werden als durch die versöhnende Kraft des Sühnetodes von Jesus Christus. Wir sind weise, wenn wir dieses Geheimnis verstehen und danach leben. Wir sind weise, wenn wir im täglichen Leben durch unser Verhalten die versöhnende Kraft des Todes von Jesus Christus veranschaulichen. Diese Wirklichkeit können Sie dadurch veranschaulichen, dass sie Menschen, die an ihnen schuldig geworden sind, mit der Bereitschaft begegnen, ihnen die Schuld zu vergeben. Sie veranschaulichen dies, indem sie anderen in aufrichtiger Demut und Liebe begegnen. Und sie veranschaulichen die große Gnade Gottes auch dadurch, dass sie anderen Menschen bezeugen. Gottes Wille für dein Leben ist ein offenes Geheimnis. Dieses Geheimnis besteht darin, dass sie ihr Verhalten im Alltag in Übereinstimmung bringen mit dem, was Gott in Jesus Christus getan hat. Dafür brauchen sie Weisheit. Sie leben nicht weise, wenn sie nur auf die äußerliche Erfüllung von Gottes Geboten achten. Allein dadurch spiegeln sie Gottes Weisheit nicht wider. Weise sind sie und weise leben sie, wenn in ihrem täglichen Verhalten die überragende Versöhnungskraft des Todes von Jesus sichtbar wird. Dann geht ihr alltägliches Leben immer mehr in dem Willen Gottes auf. Und dieser Wille Gottes betrifft die ganze Welt. Das möchte ich im dritten Punkt vertiefen. Gottes Wille ist, dass dein kleines Leben Teil seines großen Plans ist. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 16, Folgendes: Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, denn wir leben in einer bösen Zeit. Zunächst ist es sinnvoll zu klären, was Paulus mit der bösen Zeit meint. Für ihn gibt es eine grobe Zweiteilung der Welt und ihrer Zeit. Es gibt eine kommende Welt, in der es nichts Böses mehr geben wird. Und dann gibt es eine gegenwärtige Weltzeit, die vom Bösen geprägt ist. Von ihr sagt Paulus in Kapitel 2, Vers 2 im Epheserbrief: Ihr hattet euch früher nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die Gott nicht gehorsam sind. Das heißt, der Teufel beherrscht in der gegenwärtigen Weltzeit die Nichtchristen. Auch Christen sind seinen Angriffen ausgesetzt. Er versucht, sie zum Ungehorsam gegen Gott zu verführen. Aber durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus ist die kommende Welt in die Gegenwart eingebrochen. Sie hat Besitz von denen ergriffen, die durch den Glauben mit Jesus Christus vereint sind. Paulus schildert dies in Kapitel 2, den Versen 4 bis 6 so: Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Christen leben also in zwei Welten. Sie leben in Verbindung mit Christus als Angehörige der kommenden Weltzeit. Gleichzeitig leben sie in der gegenwärtigen Welt, die vom Bösen geprägt und durchdrungen ist. Und dies steht im Hintergrund, wenn Paulus sagt: Epheser 5, Vers 16, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, denn wir leben in einer bösen Zeit. Bemerkenswert ist die Verbindung, die Paulus hier herstellt. Zuerst fordert er die Christen auf, den bestmöglichen Gebrauch von ihrer Zeit zu machen. Er sagt also nicht, versucht das Beste draus zu machen, viel habt ihr in einer Welt des Bösen nicht zu erwarten. Paulus sagt, macht den bestmöglichen Gebrauch eurer Zeit, nutzt die Zeit. Ihr habt die Chance, eure Zeit höchst sinnvoll und höchst effektiv zu nutzen. Und die Begründung dafür lautet, denn wir leben in einer bösen Zeit. Weil diese Zeit böse ist, gerade darum haben Christen die Chance und die Verantwortung, von ihrer Zeit den bestmöglichen Gebrauch zu machen. Weil diese Zeit böse ist, haben Christen viele, viele Möglichkeiten, mit gutem Verhalten im Alltag aufzufallen. Sie entlarven durch das Gute, das sie dem Bösen gegenüberstellen, das Böse als das Böse, das es ist. Christen helfen durch ihr gutes Vorbild in Wort und Tat, Nichtchristen zur Erkenntnis ihrer Sünde und zur Umkehr zu Gott. Paulus hat dies wenige Verse vorher, in Kapitel 5, den Versen 11 bis 14, so beschrieben: Beteiligt euch nicht an dem finstern Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, so wird Christus, die Sonne, über dir leuchten. Dass wir uns als Christen in der gegenwärtigen bösen Welt befinden, ist Gottes Wille. Dies entspricht seinem großen Plan, durch das Evangelium Menschen aus allen Völkern von ihren Sünden zu erretten. Gottes Wille ist, liebe Hörer, dass ihr kleines Leben Teil seines großen Plans ist. Es ist sein Wille, dass durch ihr alltägliches Verhalten das Evangelium in Wort und Tat bezeugt wird. Es ist sein Wille, dass durch ihre Art zu leben das Böse in der Gemeinde keinen Fuß fasst, sondern die Einheit der Gemeinde bewahrt wird. Die Möglichkeiten dazu sind durch die Gegenwart des Bösen in der Welt nicht eingeengt, sondern vielmehr andersherum haben sie, weil es das Böse in der Welt gibt, vielerlei Möglichkeiten, das Gute in Wort und Tat dagegen zu halten. Seien Sie weise und packen Sie aus der Vielzahl von Gelegenheiten manche und immer mehr beim Schopf. Je besser Sie Gottes Willen und seinen großen Plan kennen, desto leichter wird es Ihnen fallen, sie in vielen konkreten Verhaltensweisen umzusetzen. Dies ist ein Wachstumsprozess, der im Leben von Christen stattfindet. Gottes Wille für ihr Leben ist ein offenes Geheimnis. Es kann nicht sein, dass sie gar nichts über Gottes Willen wissen. Es kann aber auch nicht sein, dass Gottes großer Plan schon alle Bereiche ihres Lebens durchdringt Und darauf möchte ich im vierten und letzten Punkt eingehen. Gottes Willen kennst du bereits und du sollst ihn doch immer besser kennenlernen. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 17. Seid daher nicht dumm, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Also, Gottes Wille ist uns bekannt, und dennoch gilt es, ihn tiefergehend zu begreifen, damit wir ihn im alltäglichen Leben verwirklichen. Der Wille Gottes ist für Paulus kein spezieller Wille für ihr persönliches Leben. Gott führt jeden Christen ganz besonders, das ist wahr. Aber grundsätzlich gilt, dass Gottes Wille für ihr und für mein Leben derselbe ist. Der Unterschied besteht darin, wie der Wille Gottes in den je verschiedenen Lebensläufen verwirklicht wird. Gottes Wille für ihr persönliches Leben besteht etwa nicht darin, dass sie einen bestimmten Beruf wählen mussten oder müssen und keinen anderen wählen durften oder dürfen. Jedenfalls ist das nicht die Regel. Ich will gar nicht ausschließen, dass Gott es dem einen oder anderen Christen auf besondere Weise klar macht, dass er genau den einen Beruf wählen soll. Das mag geschehen, aber dann ist es die Ausnahme. Die Regel ist die, dass sie in Fragen des Berufes, der Ehe, der Zeiteinteilung, des Umgangs mit Geld und so weiter selbstständige Entscheidungen treffen müssen. Und sie müssen sie dann vor Gott verantworten. Und zwar in dem Sinne, dass sie sich fragen, inwiefern passt meine Entscheidung zu dem in der Heiligen Schrift offenbaren Willen Gottes? Treffe ich meine Entscheidungen in dem Bewusstsein, dass mein kleines Leben Teil des großen Plans Gottes ist und werden soll? Was meint Paulus, wenn er vom Willen Gottes spricht? Er meint damit manchmal die persönliche Führung durch Gott, um die er ihn bittet, wo er sich aber nicht ganz sicher ist, was daraus wird. Dies ist etwa im Römerbrief Kapitel 1, Vers 10 der Fall, wo Paulus der Gemeinde in Rom Folgendes eröffnet: Gott weiß, dass es mein Wunsch ist, endlich auch einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Hier ist Gottes Wille für Paulus verborgen. Ob es Gottes Wille ist, klärt sich für Paulus dann, wenn er durch Gottes Führung nach Rom gelangt. Der offenbare Wille Gottes hat für Paulus größere Bedeutung. Und diesen offenbaren Willen Gottes findet er in der Heiligen Schrift. Ihm, Paulus, ist dieser Wille, weil er berufener Apostel war, auch offenbart worden. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 11, spricht er von dem Willen Gottes in diesem Sinn: Gott hat uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Von dem her, was Paulus hier sagt, hat Gottes Wille zwei allgemeine Anwendungen auf ihr Leben. Erstens, wenn sie Christ sind, war es Gottes Wille, dass sie einer werden. Er hat sie dazu erwählt, errettet zu werden, und er hat sie zum Glauben an seinen Sohn Jesus Christus geführt. Und zweitens, Gottes Wille für ihr Leben in der Gegenwart ist es, dass sie mit dem, was sie tun und lassen, etwas zur Verherrlichung seines Namens beitragen. Gottes Wille wird von Paulus in Kapitel 6 des Epheserbriefes, den Versen 5 und 6, auch konkreter beschrieben. Er spricht dort Sklaven an und sagt ihnen, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid, und tut mit ganzer Hingabe den Willen Gottes. Gottes Wille wird hier von Paulus auf Sklaven angewendet, dass sie, die hier angesprochenen, Sklaven sind, wird hier vorausgesetzt. Ob es Gottes Wille ist, dass sie Sklaven sind, spielt hier keine Rolle. Natürlich sind sie durch Gottes Führung Sklaven geworden. Wie sie sich aber als Sklaven nun verhalten sollen, das lernen sie nur im Blick auf Gottes offenbaren Willen. Er hat sie nach seinem Willen zu Sklaven von Jesus Christus gemacht. Sein offenbarer Wille besteht nun für ihre konkrete Lebenssituation darin, dass sie als Sklaven fleißig sind, anstatt zu faulenzen. Sein Wille ist es weiterhin, dass sie ihren irdischen Herren mit Ehrfurcht begegnen, so wie sie Christus mit Ehrfurcht begegnen. Aus dem übergeordneten Willen Gottes, wie er in dem Werk Gottes in Christus offenbar ist, leiten sich für die verschiedenen Lebenssituationen konkrete Lebensweisen ab, die dem Willen Gottes entsprechen. Das Leben ist aber so vielfältig, dass es unmöglich ist, für alle Lebenssituationen detaillierte Handlungsanweisungen aus der Heiligen Schrift anzuführen. Paulus fordert Sie, liebe Hörer, dazu auf, zu begreifen, was Gottes Wille ist. Er will, dass Sie das große Ganze von Gottes Plan immer besser verstehen. Gott hat sich in Christus ein Volk geschaffen, in dem Menschen mit den allergrößten Unterschieden vereint sind. Gottes Wille ist, dass die Gemeinde in der Welt dasteht als Zeugnis für die überragende Versöhnungskraft, die der Tod von Jesus Christus hat. Gottes Wille war es, sie zum Glauben an Jesus Christus zu berufen. Dadurch sind sie Teil seiner Gemeinde. Gottes Wille für ihr Leben ist es, dass sie dazu beitragen, die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Gottes Wille für sie ist es, dass sie demütig sind, dass sie ihm mit den Gaben dienen, die er ihnen durch seinen Geist gibt und gegeben hat. Wie das konkret im Alltag umzusetzen ist, das zu begreifen, brauchen sie Weisheit. Auch die Glaubensgeschwister an ihrer Seite, die sie in der einen oder anderen Frage beraten, auch die brauchen Weisheit. Gottes großer Wille, wie er in der Heiligen Schrift offenbart ist, übersteigt ihr und mein kleines Leben. Der Wille Gottes umfasst die ganze Welt. Je mehr sie diesen großen Willen Gottes begreifen, umso mehr werden sie in ihrem alltäglichen Leben das tun, was Gott will. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Weisheit. Ihr Jörg Werenberg.